NDR Kultur à la carte.
Am Mikrofon begrüßt sie Annemarie Stoltenberg. Und in München, in einem Studio beim Bayerischen Rundfunk, sitzt Uwe Timm, der seinen 85. Geburtstag feiert und zurückblicken kann auf inzwischen 55 Jahre Schriftstellerdasein mit einer langen Reihe von Ehrungen und Preisen. 1993 spätestens hat er mit seiner Novelle Die Entdeckung der Currywurst die Leserinnen und Leserherzen im Sturm erobert. Zu seinem 80. Geburtstag erschien ein Band am Beispiel eines Autors, wo wirklich die gesamte literarische Prominenz versammelt war, um Uwe Timm zu diesem Geburtstag zu gratulieren. Jetzt zu seinem 85. ist in einer Neuauflage erschienen Der Mann auf dem Hochrad mit einem Nachwort von Kerstin Gleber. Herzlich willkommen, Uwe Timm.
Ja, hallo, Annemarie Stoltenberg. Wir haben ja schon öfter miteinander gesprochen und ich freue mich, dass wir das heute wieder tun.
Ja, vielleicht haben wir Gelegenheit, ein bisschen ausführlicher zu sprechen über Werk und Wirkung und auch das Glück, das Sie im Leben gehabt haben. Sind Sie manchmal überwältigt davon?
Naja, wenn man Glück hat, dann fühlt man sich natürlich wohl, aber ich habe natürlich nicht nur Glück im Leben gehabt, sondern da gab es auch Situationen und Abschnitte, wo das Glück nicht gelächelt hat, sondern wo das auch hart war, auch finanziell hart war, als Schriftsteller, als junger Schriftsteller zu arbeiten. Aber das gehört einfach dazu. Und letztendlich ist das Glück, denke ich mal, wesentlich, dass man das Glück hat, alt zu werden und einigermaßen gesund alt zu werden. Das ist wirklich, auch dank der Medizin muss man da sagen, zum Beispiel der Zahnärzte. Also ist das, das nenne ich Glück, ja.
Sie sind gerade in Rom gewesen, wo wieder eine neue Übersetzung ins Italienische erschienen ist. Sind Sie in Kontakt mit Ihren jeweiligen Übersetzerinnen und Übersetzern?
Ja, unbedingt. Also in diesem Fall ist Alle meine Geister erschienen im Celerio, einem sehr guten italienischen Verlag. Und übersetzt hat es Matteo Galli, der ist Professor in Florenz. Und wir sind nicht nur im Kontakt zum Text, zum jeweiligen, sondern auch, das kann ich sagen, richtig befreundet. Er hat jetzt inzwischen 6, 7 Bücher übersetzt, ins Italienische übersetzt. Und da bildet sich natürlich auch so eine Arbeitsgemeinschaft, die in dem Fall wirklich auch in die Freundschaft überführte.
Wer übersetzt denn Uwe Timm ins Englische?
Da habe ich unterschiedliche Übersetzer. Die meisten hat Peter Teagle, ein Engländer, übersetzt. Aber es gibt zum Beispiel eine ganz exzellente Übersetzung von Mitchell von Morenga ins Amerikanische. Also da ist das nicht so ganz konstant wie im Italienischen.
Ich komme jetzt aufs Englische oder Amerikanische, weil wir einen Musikwunsch erfüllen möchten. Sie hatten sich gewünscht, Benny Goodman und sein Orchester mit In the Mood.
Thank you.
Mut. Man kann kaum die Füße stillhalten bei dieser Musik. Die hat so eine ganz bestimmte Aufbruchstimmung auch. So ein Blick in die Zukunft, der uns manchmal in der heutigen Zeit so ein bisschen abhanden geht. Hören Sie manchmal solche Musik bei der Arbeit, Uwe Timm?
Also Benny Goodman nicht mehr, aber der war für mich ganz entscheidend. Also in einem doch deutsch-nationalen Haushalt groß geworden, durfte mir keine Jeans kaufen, durfte keine amerikanische Musik hören, habe das heimlich getan und da war Benny Goodman wie ein Versprechen. Also das war ein Versprechen in der damaligen Zeit, Anfang der 50er Jahre, auf ein ganz anderes, freundlicheres, lebhafteres Leben. Also Amerika war damals für mich sehr wichtig. In der Musik, dann auch im Film, auch in der Literatur. Und dazu gehört, als ich so 16 war, eben Benny Goodman oder 15 war sogar, als ich Lehrling war, gehört der, den ich oft gehört habe auf seinem kleinen Plattenspieler.
Sind Sie damals in Hamburg auch so in die Jazzclubs gegangen?
Ja, bin ich in, natürlich, also ich bin ins Barett gegangen, also das war was ganz Zentrales, das hing damit zusammen, ich habe ja eine Lehre zunächst mal gemacht als Kirschner. Und da gab es einen Gesellen, der hieß Kringel und dieser Geselle, der brachte, was eigentlich verboten war, einen Plattenspieler mit und da hörten wir dann Jazz in der Werkstatt. Und das war für mich wirklich sehr, sehr wichtig, weil das so dieser ganz andere Aufbruch war, improvisierend und also nicht diese dumpfe Heimatmusik, die damals noch gängig war. Also das war für mich ganz entscheidend, also mentalitätsmäßig, emotional diesen Jazz zu hören. Und das war damals so Sidney Bechet und Armstrong, also noch nicht dieser Free Jazz, den ich dann später gehört habe. Es ist ein Teil meiner Emotionalität auch und natürlich auch ein Teil der Mentalität, die sich damals nicht nur für mich, sondern für viele junge Menschen geändert hat. Und da war dieser Einfluss Amerikas, auch die Vorstellung der Demokratie gegen diesen doch immer an den Schulen herum wieselnden Altnazis ganz wichtig.
Spiegelt sich auch in Ihrem Buch Alle meine Geister, das jetzt gerade ins Italienische übersetzt worden ist. Sie schöpfen ja manchmal aus der Biografie für Ihre Bücher oder eigentlich, glaube ich, in Wirklichkeit fast immer. In den Frankfurter Poetikvorlesungen, die Sie gehalten haben, haben Sie erzählt von einem Onkel, der Tierpräparator war. Und das ist die Hauptfigur in dem Roman, der jetzt neu herauskommt, Der Mann auf dem Hochrad. Was war das für ein Onkel?
Ja, das ist ein Großonkel, nennt man das, glaube ich, im Deutschen. Das Deutsche hat ja nicht so distinkte Verwandtschaftsbezeichnungen wie andere Sprachen. Also es ist ein Großonkel entfernt. Wir wurden 1943 in Hamburg in dieser schrecklichen Nacht in Gomera ausgebombt und wurden evakuiert zu einer entfernten Tante, die in Coburg geheiratet hatte. Die kam aus Rostock, Schwester meiner Großmutter, sprach Plattdeutsch und kam in dieses oberfränkische Coburg. Und da war eben ihr Mann, der war Präparator und gleichzeitig auch ein Fahrradfanatiker. Also diese beiden Komponenten, diese merkwürdige Situation, die ich als Kind erlebte, dass der in eine Werkstatt verschwand, die ich nie betreten durfte, wo ihm dann im Geschäft tote Vögel zum Beispiel gebracht wurden und die dann nach 3 Tagen irgendwie auf dem Ast saßen, Flügel ausgebreitet, aber nie wegflogen, die waren so präpariert worden. Oder ein toter Mops zum Beispiel, der sehr naturalistisch genau da lag, erst tot und in so einer merkwürdigen Zwischenzustand zwischen Tod und Leben dann präpariert wurde. Und dieser Mann war zugleich Fahrradpionier in Coburg, der das Hochradfahren eingeführt hat und auch ein Fahrradgeschäft betrieben hat und allerdings auf dem Hochrad damals sitzen geblieben ist und nicht diese Entwicklung mitgemacht hat, die dann zum Niederrad führte. Und dieses Niederrad, also das heutige Rad, ist natürlich viel ungefährlicher als das Hochrad. das immer damit verbunden war, dass die Fahrer oft Kopfstürze machten. Also wenn die in Schlaglöcher reinfuhren, dann wurden sie ja über den Lenker direkt rübergehoben und fielen oft auf den Kopf. Das nannte man auch damals einen Häder. Aber er hat sich daran festgehalten, an diesem Hochradfahren, und war zugleich ein wirklich sehr geschickter Könner im Präparieren. Und diese beiden Momente, denke ich, die kamen, das Buch habe ich vor weit 40 Jahren geschrieben, kam in einer Situation, als ich vom Schreibmaschinenschreiben erst umständlich mit einer alten Adler Reiseschreibmaschine, dann mit einer elektrischen Schreibmaschine auf das PC übergewechselt habe. Also so vom Analogen zum Digitalen. Und das war mit schrecklichen Katastrophen verbunden.
Ich erinnere mich auch noch daran.
Es war fürchterlich. Ich hatte so eine
Schnappatmung. Ich glaube, jeder von uns hat damals auch erlebt, dass ein Text dann einfach weg war.
Ja, nicht nur weg, man konnte ihn nicht mehr aufrufen, weil man zu viel geschrieben hatte. Das waren ja damals alte Systeme auch, nicht? Und ich glaube, das ist der Urgrund, dass ich mich dann mit diesem Großonkel beschäftigt habe, der diesen Übergang darstellte in der Technik vom Hochrad zum viel praktischeren Niederrad. Und das ist ja immer interessant, wie die Entwicklung, die technische Entwicklung verläuft, nicht? Und mit welchen Problemen denn auch die neue wieder behaftet ist. Also ich denke, da steckt sozusagen dahinter diese qualvolle Erfahrung, die ich mit dem Computer machte. Und gekoppelt an diesem technischen Fortschritt ist tatsächlich eben die Anna. Das ist die Frau von Onkel Franz gewesen. Denn das Buch hätte auch heißen können, Die Frau auf dem Hochrad. Und es hat auch Überlegungen gegeben, aber ich dachte, da der Onkel so präsent ist, muss ich doch den Onkel nennen, also der Mann auf dem Hochrad. Aber diese Tante Anna, die ich ja auch noch erlebt habe, eine alte, sehr alte Frau, über 80 damals, die stand am Fenster in Coburg und guckte runter in die Gasse den ganzen Tag. Und dann hatte sie etwas Besonderes, sie rasierte sich. Und ich habe noch nie eine Frau als Kind gesehen, natürlich nicht gesehen, die sich rasierte. Und ich fragte sie, warum rasierst du dich, woher kommt das? Und dann sagte sie, ja, mein Lütten, das kommt vom Fahrradfahren. Also sie hat sozusagen den Bartwuchs mit dem Fahrradfahren verbunden. Also es die Emanzipationsbewegung, da hat auch das Fahrrad, nicht nur die Waschmaschine ihren Anteil, sondern auch das Fahrrad hat seinen Anteil. Man konnte nämlich nicht mit Kleidern auf das Hochrad steigen. Also man musste das Kleid ausziehen, und das hat Tante Anna, jedenfalls in meinem Buch, der Mann auf dem Hochrad, getan. Ein Skandal in so einer Kleinstadt wie Coburg, dass die plötzlich in einem verrufenen syrischen Unterkleid herumradelt. Also diese Kopplung auch von Emanzipation innerhalb der Geschlechter, der Frauen in dem Fall, mit dem technischen Prozess des Fahrradfahrens, der Verfeinerung auch, also vom Hochrad aufs Niederrad, das ist eben auch immer gleichzeitig gebunden mit Mentalitätsentwicklungen. Also auch ein Moment, was Sie sagen, der Befreiung, nicht? Dass man rausradeln konnte, dass die, ich sage das jetzt mal direkt, zum Lieben einfach mal in die Natur fahren konnten, also genug Entfernung hatten, in die Natur zu kommen von dieser Kleinstadt aus, gibt auch eine Freiheit in den Emotionen und lässt diese Freiheit zu.
Alles zu entdecken in Der Mann auf dem Hochrad, der Roman, der jetzt neu erschienen ist. So dieser Gang vom Vertrauten zum Verblüffenden, zum Erstaunlichen, zum Unbekannten. Das spielt sich hier im Großen und im Kleinen ab. Und wir wollen noch einen weiteren Musikwunsch auch erfüllen, ganz nebenbei. Sie haben sich gewünscht, Glenn Gould, die Goldberg-Variation, daraus Aria.
Thank you.
Gast bei NDR Kultur à la Carte ist heute der Schriftsteller Uwe Timm. 85 ist er jetzt geworden und kann zurückblicken auf ein schönes, erfolgreiches Werk, das auch vielen, vielen Leserinnen und Lesern Freude gemacht hat und Erkenntnisgewinn, vieles mehr, auch Kinder. Uwe Timm, ich will jetzt mal mit einem ganz plumpen Kompliment daherkommen. Sie sind für mich neben Erich Kästner der einzige Schriftsteller, den ich kenne, der für Kinder genauso gut schreibt wie für Erwachsene.
Das höre ich natürlich gern und das finde ich sehr schön. Ja, ich denke, dass mit Kästner mich verbindet, dass das nicht so konstruierte Bücher sind, sondern die aus dem Erzählen und aus den eigenen Wünschen herauskommen. Bei Kästner ist das ja ganz stark der Fall, also der mit dieser hochkomplizierten Beziehung zu der Mutter, die auch immer indirekt natürlich eine große Rolle spielt. Aber dass man bei Kästner spürt, was da für Wünsche und Ängste noch immer in ihm als Schriftsteller sind, die begleiten auch mich natürlich aus der Kindheit, die Wünsche, die Vorstellungen, die Träume, die ich damals hatte, verbunden aber auch natürlich mit den Schwierigkeiten, die ich hatte. Ich hatte als Schüler Schreibschwierigkeiten, also ich war wohl so ein
Legastheniker,
nicht stark, aber doch so, dass ich immer wieder Fünfen bekam von dem Lehrer, nicht? Und ich habe das beantwortet, indem ich Geschichten für mich erzählte und auch diese Geschichten wie aus Trotz aufgeschrieben habe. Und das waren Geschichten, die besonders waren, von der Umwelt auch bestimmt waren. Beispielsweise habe ich damals schon angefangen, ich war 12, 13, einen Roman zu schreiben über die Flüchtlinge, die aus Hamburg 1813 fliehen mussten, beziehungsweise vertrieben wurden von den französischen Truppen. Und diese Flüchtlinge, die sah ich am Isebeek-Kanal aus Ostpreußen, also diese Verbindung dieser armen Menschen, die in den Nissenhütten gegenüber der Bismarckstraße, der Schule in der Bismarckstraße lebten, und den Berichten in der Schule über diese vertriebenen Hamburger, die von den Franzosen aus Hamburg 1813 vertrieben wurden. Und viele verhungerten und erfroren, weil es Winter war. Das hat dazu geführt, dass ich darüber versuchte, einen Roman zu schreiben. Und das habe ich in der Schule gemacht und irgendwann ist es dem Lehrer dann aufgefallen. Der hat es gelesen und in den Papierkorb gesteckt. Aber das ist, glaube ich, der eigentliche Antrieb, dass das Schreiben aus einem Grund auch der Mangelsituation eines Unglücks, auch einer Unzufriedenheit entsteht, sonst würde man nicht schreiben, nicht? Und das ist eben eine Gegenwelt zu der gewesen, Schule, schlechte Noten in Deutsch, blieb dann auch an der Grundschule, machte dann eine Lehre, habe dann erst später das Abitur nachgeholt und studiert. Aber die Kinderbücher tragen, glaube ich, diesen Urgrund irgendwie mit sich. Also diese Reise auf der Elbe ist zum Beispiel so eine Geschichte, die weit in meine Kindheit hineinreicht, also der Schatz auf Bagensand, wo ein Hamster auf einer Blechdose, so die Vorstellung, auf der Elbe gefahren ist. Und das ist dann in dem Bagensand tatsächlich so ausgeformt, wie ich das See mit einem Segelboot mal ansatzweise erlebt habe.
Nämlich was für Abenteuer Jugendliche damals noch erleben durften.
Genau, die durften
kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Gar nicht mehr vorstellen, ja. Dass man dort segeln durfte. Ja,
und ja, der Schatz auf Pagensand ist eins ihrer Kinderbücher. Oder, was ich sehr liebe, ist die Zugmaus, weil ich das eine durch und durch europäische Kindergeschichte finde. Diese Münchner Maus, die versehentlich in den Zug nach Paris fährt und dort französisches Leben entdeckt. Sie freundet sich an mit dieser Pariser Stadtmaus Jacques, der ihr beibringt, du darfst nicht uschen, du musst schreiten, und beibringt, wo man den besten Camembert unter den Bistrotischen findet. Weil das ist ja das, was wir, also ich, wahrscheinlich Sie ein paar Jahre vor vor mir, erlebt haben, diese deutsch-französische Völkerfreundschaft. Ja. Und überhaupt wahrzunehmen, dass wir durch andere Völker so bereichert werden, dass die uns ihre Spezialitäten, ihre Besonderheiten auch mitbringen und damit unseren Horizont erweitern. Das, finde ich, ist in kleinster Form zu erleben bei der Zugmaus.
Nein, das ist schön, dass Sie das so sehen, und das ist natürlich richtig. Und nicht zufällig habe ich dann, nachdem man sich so von dem von dieser amerikanischen Kultur etwas entfernt hat, mich mit der französischen beschäftigt und habe ein Jahr in Paris studiert mit einem Stipendium. Das ist sozusagen dieser Wunsch, das andere Land, Frankreich, auch richtig kennenzulernen. Nicht? Nachdem man vorher schon Literatur gelesen hat, Camus und Sartre und Malraux und die französischen Filme gesehen hat. Nicht? Und so hat sich das weiterentwickelt, dann auch nach Italien, dann also diese Nähe. Nein, das ist was ganz wichtig, und es ist schön, dass Sie das auch in der Zugmaus so sehen.
Ja. Sie haben sich ja gewünscht von Keith Jarrett, nicht wie viele das sich wünschen, das Köln-Konzert, sondern das Paris-Konzert. Heute zu Gast bei NDR Kultur à la carte ist der Schriftsteller Uwe Timm, der gerade seinen 85. Geburtstag feiert, was man übrigens ihrer Stimme gar nicht anmerkt. Wir altern ja an unterschiedlichen Körperteilen unterschiedlich. Ihre Stimme klingt ganz jung.
Das kann man selbst ja am wenigsten feststellen, ob das so ist. Also ich nehme das jedenfalls so hin, wenn Sie das sagen.
Ich weiß, dass Schriftsteller immer wieder bei Lesungen gefragt werden nach dem Zusammenhang zwischen ihrem Leben und dem Werk. Das wollen Leserinnen und Leser immer wissen. Ist denn das wahr, was mir hier erzählt wird? Und Sie sind ein routinierter Beantworter solcher Fragen, bevor man sie überhaupt stellt. Ich empfinde das ganz angenehm, dass Sie immer sagen, auch woher ein Stoff gekommen ist, wie der mit ihrem Leben zusammenhängt. Und bei manchen ihrer Bücher ist es ja auch ganz deutlich völlig unverschleiert und nicht versteckt. Zum Beispiel eben Alle meine Geister, worüber wir schon gesprochen haben, oder Am Beispiel meines Bruders, der Roman oder der Text, der ihrem Bruder gewidmet ist. Wann hatten Sie die Kraft und den Mut, darüber zu schreiben?
Also ich denke, auch in den ersten Büchern sind biografische Momente enthalten. Also Heißer Sommer, vor über 50 Jahren erschienen, erzählt etwas von der Studentenbewegung und die Hauptfigur, der Ulrich Krause. Das bin ich, aber auch wieder nicht ich. Also es ist eine fiktive Person, die aber viele Erfahrungen, Erlebnisse in der Studentenbewegung mit mir teilt und die ich dadurch beschrieben habe. Aber es ist eben fiktional dann doch die Figur. Oder im Morenga beispielsweise wurde von bei uns zu Hause, kamen noch alte Schutztruppler, die davon erzählten. Das ist also ein Anlass gewesen, dieses Buch über diesen über das fürchterliche Geschehen in der Südwestafrika, in der deutschen Kolonie, mit dem Völkermord an den Hereros und Namas zu schreiben. Und danach ist eigentlich so ein Schnitt, also dann kommt noch Herr Kerbels Flucht, das ist wie ein Abschied an diese organisierte linke Zeit, kommt eben Der Mann auf dem Hochrad, und das ist geschrieben nach 2 Jahren Rom. Das war sehr wichtig, also Rom-Erlebnis beschäftigte ich mich plötzlich mit anderen Dingen, also auch mit Alltagsästhetik, und das führte dann aus diesen doch sehr politisch gerichteten Büchern raus und mehr in mich hinein auch. Also ich hatte da in den 2 Jahren Rom auch die Gelegenheit und die Muße, ich habe da kein großes Buch geschrieben, über mich nachzudenken und die Welt zu beobachten und diese wunderbare Welt, diese Italiener, wie die lebten. Also einen ethnologischen Blick habe ich da entwickelt, und das führte eben dazu, dass ich dann auch richtig biografisch, autobiografisch über meinen Bruder geschrieben habe, der bei der Waffen-SS war, sich freiwillig gemeldet hat und mit 19 Jahren in der Ukraine gefallen ist, also nachdem ihm beide Beine abgeschossen worden, also eine fürchterliche Geschichte. Der hat ein Tagebuch hinterlassen, und dieses Tagebuch habe ich immer wieder mal gelesen, aber immer wieder erschrocken dann wieder weggelegt. Also da sind dann Sätze drin wie 75 Meter, Ivan raucht Zigarette, ein Fressen für meinen MG. Also wie kommt ein junger Mensch dazu, diese Bereitschaft zu entwickeln, zu töten und sich töten zu lassen? Also dieser Zusammenhang, und das ist eine Inventur des Schreckens dieses Tagebuchs, und ganz zum Schluss aber, und das ist das Erstaunliche, bricht er ab, dieses Tagebuch, und schreibt, über so fürchterliche Dinge zu schreiben, macht keinen Sinn. Und ich sehe darin, dass er auch nicht die sprachliche Fähigkeit hatte, dass früher zu reflektieren und das Schreckliche richtig auch zu schreiben. Also dass er dann in diese Sprachlosigkeit zurückfällt, ja, und dann stirbt er dort mit 19 Jahren. Also das ist so der erste Ansatz gewesen, der das möglichst genau fasste, dieses Schrecken. Also das ja viele Hunderttausende ja geteilt haben, also die verstümmelt wurden, getötet wurden. Und das andere ist alle meine Geister, das ist geschrieben in der Corona-Zeit, in den 2 Jahren, als ich nicht reisen konnte. Ich habe ein ganz anderes Projekt gehabt und ich dachte, ich muss darüber schreiben, was keiner so leicht schreiben kann, über die Kirschnerei. Und also ich habe ja Kirschner gelernt und das auch eine Zeit lang richtig ausgeübt, auch ein Geschäft geführt. Und zugleich über die Zeit von 1955 bis 1961, die ja so eine sehr wichtige Geschichtszeit ist in der Bundesrepublik, darüber zu schreiben. Also beispielsweise über Jazz, was man gelesen hat, wie man gelesen hat, wie man mit den Menschen in Verbindung kam, wie man durch bestimmte Personen, die man schätzte, sogar bewunderte in dem Alter, die einem Bücher empfohlen haben. Also das ist sozusagen der Hintergrund auch wie eine Befreiung. Aber das am Beispiel meines Bruders folgt sehr genau den Fakten und den Eintragungen, Briefen, Tagebuch. Im Gegensatz etwa zu Alle meine Geister, da habe ich nicht recherchieren können, weil ich nicht reisen konnte, habe mich allein auf meine Erinnerung verlassen, auch auf meine Träume. Ich habe sehr, sehr intensiv über Personen geträumt, die regelrecht wollten, dass ich sie über sie schreibe, die ich kaum in Erinnerung hatte. Es war also wirklich ein Rückstieg in die Biografie und auch für mich überraschend. Also diese, alle meine Geister, die haben mich wirklich begleitet, literarisch und auch als Personen, die immer noch im Kopf sind.
Mich hat bei Alle meine Geister gewundert, dass Sie da auch Bücher erwähnen, die für Ihre Entwicklung wichtig waren, für das Denken, wie sich das entfaltet hat. Weil wenn ich Bücher neu in die Hand nehme, die ich früher mal gelesen habe, dann denke ich immer, die habe ich nie gelesen. Nie. Wenn ich die jetzt lese, sind das neue Bücher.
Ja, das ist richtig. Also ich habe die Bücher, die ich erwähne, also natürlich auch neu gelesen, beispielsweise Der Fänger im Rocken, der war für mich sensationell wichtig. Also ganz wichtiges Buch damals, als ich 15 Jahre alt war. Also auch ein befreiendes Buch, nicht? Das habe ich jetzt wieder gelesen und das hat mich nicht mehr, wie würde man neudeutsch sagen, angeturnt. Also das hat mir nicht mehr so viel gesagt. Aber andere, also beispielsweise Der Idiot, den mir dieser Meister Krusen, ein Sozialist, empfohlen hat, der für mich ganz wichtig war, also für meine politische Entwicklung mit diesem Könner, einem Kirschnermeister, der ein Sozialist war, also wirklich ein Linker, der mir so einen Blick auf die Welt eröffnet hat, die ich von zu Hause nicht bekam. Wie gesagt, das war eher konservativ, deutsch-national. Das war eine verbunden mit Empfehlungen, die er gab. Und da war nicht nur Dostojewski ganz wichtig, sondern auch Eugen Kogon, nicht der SS-Staat.
Oh ja, das war auch ein Buch, was uns erschüttert hat.
Ja, nicht, also das war so. Und als ich jetzt Den Idioten wieder las, war die Faszination wieder so groß. Also das ist so erstaunlich und so ein ganz wunderbares und einmaliges Buch, also das mich wieder so hineintrug, nicht? Und klar, ich las das natürlich jetzt mit anderen Bezügen und Kenntnissen, aber es war wieder dieselbe, ja, so eine Erhabenheit, die man da plötzlich spielt, wie so eine Levitation beim Lesen.
Vielleicht machen wir das zu selten, dass wir diese Bücher einfach nochmal neu lesen. Was mir jetzt in unserem Gespräch auffällt, ist, wir haben über die Figuren in den Büchern gesprochen und bis auf Tante Anna in Der Mann auf dem Hochrad sind es nur Männer. Sie haben hauptsächlich männliche Hauptfiguren, es tauchen auch Frauen auf, die werden gefeiert, begehrt, besehnsuchtet. Und ich habe mal nachgelesen in dem Buch, das anlässlich ihres 80. Geburtstags erschienen ist, am Beispiel eines Autors, da schreibt Tilman Spengler, ich zitiere, die Liebe bei Tim schwitzt nicht, sie ist leicht, heiter, frei, ohne Ängste. Und er schreibt dazu, die Bedeutung von Dagmar für das Werk müsste häufiger und ausdrücklicher erwähnt werden. Mit Dagmar meint er ihre Ehefrau Dagmar Plötz, die an ihrer Seite ist.
Ja, die ist Übersetzerin, die hat Garcia Marquez das gesamte Werk übersetzt und übersetzt andere lateinamerikanischer und spanischer Autoren. Patricio Pron ist zum Beispiel der letzte, den sie übersetzt hat. Ja, die ist natürlich ganz wichtig in meinem Leben und ganz zentral. Das ist gar nicht die Frage. Das ist eine Form einer Dauerdiskussion, einer Auseinandersetzung, die auch in die Literatur natürlich hineingeht, nicht, und sich hineinbewegt. Aber es gab andere Frauen auch, die ganz wichtig waren, beispielsweise die Jutta Kosiak, mit der ich ja eine Tochter habe, die jetzt Lehrerin ist und auch schon ein gediegenes Alter hat von 60. Also ich habe, glaube ich, das Glück gehabt, Frauen kennenzulernen, die einfach wichtig für mich waren, weil es nicht nur so kurze Erlebnisse waren, sondern weil das immer prägende, auch seelische, wenn man diesen Begriff, der ein bisschen altertümlich wirkt, seelische Prägungen hatten. Nicht? Aber ich möchte nochmal sagen, es gibt eine Figur, die ganz zentral und den Roman bestimmt ist, natürlich in der Entdeckung der Currywurst. Die Frau, die Frau Stimmt. Brücker, ist ja. natürlich die Hauptperson.
Ja.
Und diese ist ja eine Novelle und bewusst eine Novelle, kein Roman. Also ich habe das als Novelle geschrieben und es hat auch diesen Novellencharakter.
Auch mit der Rahmenhandlung.
Genau, also es erfüllt die germanistische Forderung von Novellen. Aber ich habe das mit großer Lust geschrieben und diese Frau, die hat es natürlich auch gegeben. Und in dem Hamburger Gängeviertel da am Neumarkt, nicht, bei einer Tante, wo ich immer hinlief und die ich aber gar nicht besuchen durfte, weil das so ein bisschen Rotlichtmilieu war. Mein Vater das immer verboten hat, aber es war am spannendsten bei Tante Grete in der Brüderstraße, wo sich alle trafen, da auf einem Café und da waren damals waren da Schmuggler und Schieber und Nutten und alles und ich bin da aufgeklärt worden für den Rest meines Lebens, als ich 11 war oder 12 oder sowas. Oder vielleicht noch jünger, weiß ich gar nicht. Ja, jedenfalls, also richtig als Kind bin ich da mit der Wirklichkeit, mit einer sehr bunten, vielfältigen, problematischen Wirklichkeit konfrontiert worden. Das ist Frau Brücker, also die Frau, die ihren Mann raussetzt und sich eine Liebe verlängert, indem sie den Liebhaber belügt und sagt, der Krieg geht weiter. Und er steht am Fenster und guckt runter und sieht plötzlich englische Uniformen. Und sie muss ihm erklären, was draußen passiert ist. Also er denkt, er ist desertiert und wird verfolgt und kann nicht raus aus der Wohnung. Und sie lässt in seinem Kopf einen Roman entstehen. Ich finde die Frau, die hätte ohne weiteres Schriftstellerin werden können. Also so ist sie angelegt.
Sind Sie manchmal auch selber überrascht beim Schreiben? Das wirkt manchmal so, als ob da jemand schreibt, der auch erstaunt ist über das, was da kommt.
Ja, ich glaube, das ist so der Grundzug, nicht? Dieses Staunen, wie sich der Text entwickelt und was sich aus dem Text, aus der Logik des Textes heraus entwickelt. Das ist also auch bei mir nicht so, dass ich da von außen das drauf projiziere und genau weiß, wie was sich da entwickeln wird, sondern diese Entwicklungen, die entstehen aus der Logik heraus. Also, und immer wieder bin ich wirklich in dem Sinne auch überrascht, dass ich denke, ah, das ist ja wirklich ein Aspekt, den hast du so nie im Auge gehabt. Und den gilt es dann aber genau zu beschreiben. Also das ist das Moment, wo so ein Begriff von Wahrheit ins Spiel kommt, was sehr schwer zu definieren ist beim Schreiben. Also wo ist die Wahrheit, also des Textes, des Satzes, des Absatzes, erreicht, nicht? Und das ist bei mir damit verbunden, dass ich immer wieder um und umschreibe. Also ich höre mich auch beim Schreiben sprechen. Aber das ist immer nein, 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 nein und plötzlich gut. Dann ist der Satz gut, der steht und er ist gut und bleibt auch so stehen. Also dieses sozusagen permanent im Gespräch mit sich selbst sein in der Sprache, bringt eben dieses Moment hervor, was zugleich, dadurch, dass ich das so höre, auch verbunden ist mit einem bestimmten Rhythmus, mit einem Melos. Nicht? Also wenn es gut klingt, sonderbarerweise ist dann auch das, was angestrebt, es auszusagen, erreicht, dann ist es im guten Sinn gut.
Tja, das sind die magischen Momente, nach denen man sich immer sehnt, wenn man sozusagen auf der Haut spürt, ob etwas gut ist. Bob Dylan, glaube ich, kann solche Momente auch erzählen in seinem Self-Portrait. Sie haben sich gewünscht von Bob Dylan, Copper Kettle.
It's one of our old favorites. Get you a copper kettle. Get you a copper coil. Fill it with new-made corn mash. And nevermore you'll toil. You'll just lay there by the juniper. Why? Hickory, ash and oak. Don't use no green or rotten wood. It'll get you by the smoke. We'll just lay there by the juniper.
Heute bei NDR Kultur à la carte zu Gast Uwe Timm. Ich habe kürzlich, ich weiß gar nicht, wann das war, gehört, dass über Sie ja auch schon eine Biografie verfasst werden soll von Martin Hielscher. Geht das eigentlich, kann man das aushalten, dass eine Biografie geschrieben wird, in die man noch eingreifen kann? Oder wie empfinden Sie das?
Also, da wir befreundet sind, ist das, glaube ich, eine Biografie, die das mit einer bestimmten Methode macht, sodass man auch im Gespräch ist. Und ich finde, das ist ganz legitim. Nicht? Das sagt ja nicht, dass es irgendwie jetzt abschließend die Literatur irgendwie eine...
Das will ich nicht hoffen.
Nein, ich denke, das gilt schon. Das ist, und da, ich bin mit dem Martin Hielscher Befreundeten, der war ja auch mein Lektor und liest immer auch als einer ganz wesentlich neben Dagmar, die immer meine Manuskripte als erste liest er auch immer. Und ich bin in einem Dauergespräch. Aber es ist eine sehr schöne, 750 Seiten lange Buch erschienen. Das heißt Seinerzeit von einem Professor für systematische Theologie, eine evangelische systematische Theologie. Das über das Werk von Uwe Timm geht.
Nein, 750 Seiten. Die habe ich jetzt nicht durchgearbeitet vor dieser Sendung. Das war ein Fehler von mir.
Nein, das ist sehr witzig geschrieben, das darf ich mal sagen, weil er auch diese Verbindung immer wieder in der Biografie, aber auch in die Zeit hinein reflektiert. Und man lernt sehr viel von Aristoteles. Also es ist wirklich eine hochinteressante auch
und 750. Die Biografie von Martin Hilscher, ist die schon erschienen?
Nein, der arbeitet noch dran, deshalb kann man diese...
Wenn ich eine abendliche Runde versammelt hätte von Menschen, die gerne Bücher lesen und viel lesen, dann würde ich gerne jeden der anwesenden Gäste fragen, von Uwe Timm, hast du da ein Lieblingsbuch? Und ich glaube, man könnte vorher auf so einen kleinen Zettel schreiben, was glaube ich, was der oder die, was ist dessen Lieblingsbuch? Ich könnte Ihnen jetzt auch sagen, welches mein Lieblingsbuch ist. Ich will es nicht verschweigen. Ich habe das jetzt so umständlich eingeführt, ich will es nicht verschweigen. Mein Lieblingsbuch ist Vogelweide.
Ah, okay. Yeah.
Und wenn ich aufschreiben sollte, was Ihr eigenes Lieblingsbuch ist, aus Ihrem eigenen Werk, darf ich das auch sagen? Ich glaube?
Sagen Sie, ja.
Ich glaube... Ihr Lieblingsbuch oder das, worauf Sie am meisten stolz sind, ist das Morenga-Buch.
Ja, das ist so richtig, ja, ja. Nein, das, das ist schon wahr, das ist so, auch für mich so ganz wichtig, da habe ich ja lange, 4 Jahre lang dran gearbeitet, das ist auch eine politische Arbeit, das hat auch bewirkt, dass in Namibia selbst dieser Morenga wiederentdeckt wurde, also von außen kam dieses Buch und hat
ein Buch über die Aufstände
von Nama und Herero, ja, aber ganz strikt aus deutscher Kolonialistensicht geschrieben. Das ist das Wichtige. Also ich bin da nie irgendwie in eine Figur hineingegangen, denn das wäre also Nama oder Herero. Das hätte ich als koloniale Anmaßung empfunden, in so ein fremdes Leben hineinzugehen. Also und ich denke, das ist
es. Es handelt ja auch von dem Versagen der deutschen Kolonialpolitik. Ja. Wir wollen da gar nicht tiefer einsteigen. Ich dachte das nur, dass Morenga könnte sein, dass das Ihr eigenes Lieblingsbuch ist, neben den anderen. Sie verschaffen uns tiefe Lektüre-Erlebnisse. Und ich glaube, die Sinnherstellung in allen Ihren Büchern überlassen Sie den Lesern.
Ja, also so sollte es sein, dass man nicht irgendwie pädagogisch mit dem Finger dran auf den Leser verweist, sondern die Entdeckungsreise muss wie der Schriftsteller der Leser auch selbst neu machen.
Damit können wir dieses Gespräch beenden. Dass man ihre Bücher nie auslesen kann, dass man sie auch immer wieder neu lesen kann. Im Moment gerade Der Mann auf dem Hochrad, neu erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Uwe Timm. Alles Gute.
Dankeschön.
Am Mikrofon verabschiedet sich Annemarie Stoltenberg.